Meine sehr verehrten Damen und Herren, Papierstau-Podcast ist zurück. Wie pervers kann es bei uns noch werden? Dieser Frage werden wir heute eingehend beantworten. Triggerwarnung für alles, was ihr euch vorstellen könnt. Zum Beispiel von meinen beiden Mitpodcasterinnen, die schamlosen Grazien der transgressiven Literatur, Maike und Annika.
Oh lala!
Salü! Und was wären wir ohne ihn, den perversesten von allen, den Marquis de Münster, Robin?
Hallihallöchen! Da sind wir wieder vereint. Oh, wir haben eine richtig tolle Spezialfolge vor uns. Aber bevor wir damit loslegen, kommen wir doch erstmal zu unserem Vorgespräch, zu unserem Nachrichtenblock. Und was gäbe es Wichtigeres als das neue Buch unserer liebsten Maike? Das erste Buch unserer liebsten Maike.
Ja, vielen Dank, Robin. Ich habe ja jetzt gedacht, dass du das anmoderierst zu aller... Annika, ganz ruhig.
Ich muss meiner Begeisterung ungezügelten Ausdruck verleihen. Unsere Maike hat ein Buch geschrieben, bitte, damit das auch ja nicht untergeht.
Unterdrück nicht die Emotions, Annika.
Genau.
Also, um es mal vorneweg zu sagen, ohne euch beide gäbe es dieses Buch ja gar nicht. Und Robin, dir vielen Dank, dass du es nicht anmoderiert hast als den perversesten Text von allen, den wir heute vorstellen. Das wäre deine Chance gewesen, Witze auf meine Kosten zu machen. Aber im Papierstaub-Podcast der Liebe läuft das natürlich gar nicht. Ja, es ist wirklich wahr. Es gibt ein Buch, das ich geschrieben habe, das sich bezieht auf viele Abenteuer von Papierstau Podcast, dessen Hauptthema aber der Lieblingsautor unserer kleinen Show ist. Und wer ist dieser Lieblingsautor? Wir wissen es natürlich direkt. Christian Kracht. Wir waren ja mittendrin im Veröffentlichungswahnsinn seines letzten Romans Eurotrash. Und in meinem Buch, einer wissenschaftlichen Untersuchung, geht es um Eurotrash im Spiegel von Nichols und Crean's Travels with My Aunt. Jetzt denkt ihr euch, warum das denn? Der gute Krigi hat nur ein einziges Interview zur Veröffentlichung seines Buchs im deutschsprachigen Raum gegeben. Und dort hat er den Hinweis gegeben, sein Roman orientiere sich ja auf gewisse Art und Weise an Graham Greens Roman Travels with My Aunt. Und als ich das gehört habe, habe ich als jemand, der viel zu viele Krachtreferenzen im kleinen Köpfchen abgespeichert hat, gedacht, Moment mal, es gibt doch einen Text unseres Freundes Eckhard Nickel, der auch Travels with My Aunt heißt und in dem sogar Christian Kracht vorkommt. Also geht es in meinem Buch über diese beiden Texte mit dem Titel Travels with My Aunt im Vergleich mit Eurotrash. Da kann man natürlich schön das literarische Verweissystem mit Kracht aufmachen, so wie wir es lieben in unserer kleinen Show. Eckhard Nickel war hier ja auch schon zu Gast. Wir haben hier schon eingehend Literatur von ihm besprochen. Wir haben alle Romane von Kracht schon in diesem Podcast besprochen. Und vielleicht wollt ihr noch ein paar Schwanks aus unserem Podcast im Zusammenhang mit Kracht erzählen, zum Beispiel über seine Identitätskonstruktion. Denn, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema in meinem Buch, ich leite her, wie die Hauptfigur in Eurotrash konstruiert ist. Denn wir erinnern uns, in Eurotrash gibt es einen Erzähler, der heißt Christian Kracht. Nun hat sich das gesamte deutschsprachige Feuilleton gefragt, um Himmels Willen, ist das etwa der Autor Christian Kracht? Sind die beiden identisch? Wenn ja, inwiefern? Wenn nein, warum nicht? Ich stelle die These auf, das ist vollkommen egal. Es geht überhaupt niemals bei Christian Kracht darum, wer Christian Kracht ist, sondern nur, wer er sein will. Und zwar sowohl in seinem Roman Eurotrash als auch in seinen Texten, in denen er auftritt. Denn das ist ja nicht das erste Mal, dass Christian Kracht in seinen eigenen Texten auftritt. Das hat er ja auch schon im Journalismus gemacht, auch im Reisejournalismus, den er auch gemeinsam mit Eckhard Nickel teilweise betrieben hat. Dann schaue ich in meinem Buch mal ganz genau drauf, wie Kracht als Journalist in seinen Texten auftritt, wie er gemeinsam mit Nickel in Reisereportagen auftritt und dann im Reisebuch Eurotrash und in den beiden Reisetexten von Nickel und Crean Travels with My Aunt. Also ganz viele Themen und ganz viele Bezüge zu Papierstau Podcast.
Ja, super, super. Ich möchte gerne gleich mal direkt den Ball aufnehmen, liebe Maike, den du ausgespielt hast. Ich möchte aber vorab auch nochmal, weil ich ja auch so ein besonderes Faible für Wort- und Sprachspiele habe, möchte ich auch nochmal auf diesen wirklich sehr, sehr genialen Titel von deinem Buch hinweisen. Travels with My Mother, Zwinker, Zwinker, Zwinker. In Eurotrash geht es natürlich um genau diese Reise mit der Mutter im Gegensatz zu den Travels mit der Tante. Also das wollte ich auch nochmal hier sehr lobend hervorheben und außerdem nochmal auf die bereits von dir angesprochene Querverbindung zu Christian Kracht oder zu diesem Buch hier überhaupt hinzuweisen. Denn es ist ja genauso, wie du sagst, diese ja, Personas oder diese Persona, mit der Christian Kracht immer wieder spielt, auf verschiedenen Ebenen, in seinen Werken, aber halt auch außerhalb, die ja dann vielleicht auch die Seiten sozusagen verlassen. Und das ist ja genau der Punkt, wo Papierstau Podcast auch so ein bisschen mitgespielt hat. Denn auch das hast du gerade gesagt, Maike, das ist ja das, was dieses Buch hier auch inspiriert hat, war halt dieses legendäre, einzige Interview im deutschsprachigen Raum, das er gegeben hat. Und wir haben das ja deswegen unter anderem so genau beobachtet, nicht nur wegen Christian Kracht halt, klar, neues Buch, sondern weil wir selbst auch im Vorfeld uns um ein Interview bemüht haben und uns dieses zunächst auch in Aussicht gestellt wurde. Und diese ganze Genese, wie wir also genau aktiv beteiligt waren, spielt halt hier auch in diesem Buch eine Rolle. Und wie das auch rezipiert wird, wie wir das auch mit anderen Menschen, anderen Medienschaffenden besprochen haben in unserer Sendung, war das ja immer mal wieder Thema. Ijoma Wangold zum Beispiel ist ja einer von vielen, der auch hier im Buch entsprechend mit auftaucht und verarbeitet wird. Also das zeigt ja auch, was es da für tolle Querverbindungen gibt, wenn man mal so die Seiten des Textes oder der reinen Autorenfigur mal verlässt und nochmal so ein bisschen den Blick weitet, wie man da auch tatsächlich immer wieder auf noch weitere Schnipsel findet. Also das ist ja schon wirklich eigentlich so ein, ja, so ein 3D, 4D, 5D Werk, wenn man das mal so betrachtet. Robin, was sagst du dazu?
Ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Ich war am Anfang, Maike war immer sehr beständig, nenne ich es mal, in ihrer Empfehlung, Christian Kracht zu lesen,
bevor ich das getan habe. Ich hab euch genervt, bis ihr es endlich gemacht habt. Das ist, was Robin mir sehr höflich
lass mich das mal hier diplomatisch ausdrücken. Und ich dachte mir immer, ja, who the fuck ist Christian Kracht? Und dann hat sie uns natürlich dazu bekommen, dass wir endlich mal alles vorstellen, beziehungsweise wir hatten ja 4 Bücher in unserer Spezialfolge 143. Und ich muss sagen, ich verbinde mit Christian Kracht und natürlich auch jetzt mit deinem Buch einen unfassbaren Wissensschatz, den ich vorher so nicht kannte. Gerade diese Medienverweise, die auch in diesen Büchern drin stecken, beziehungsweise die auch extern von den Büchern passieren, das kannte ich so vorher gar nicht. Also, dass die Medienlandschaft, die über dieses Buch berichtet, genauso mit diesem Buch zu tun hat wie das Buch selbst, wenn man weiß, was ich meine. Sehr schlecht ausgedrückt, aber.
Ja, der Spaß ist, glaube ich, wenn ich das ergänzen darf, Robin, ja. Der Spaß ist, dass das ja immer ein Event ist, wenn Christian Kracht etwas veröffentlicht, weil er als Autorenperson, also nicht als Privatperson Christian Kracht, wer das ist, weiß niemand so genau, sondern als Autorenperson hervortritt, sich immer verkleidet als seine Protagonisten, keine seiner Aussagen in Interviews ist verlässlich. Das ist alles so ein Inszenierungszusammenhang, der wahnsinnig viel Spaß macht. Man möchte einfach dabei sein.
Ja, absolut. So, und ich finde auch, Christian Kracht, der verarscht auch die Leute gerne. Und da muss man sich drauf einlassen, so, dass alles doppelbödig ist. Und das finde ich ja so toll. Und da hast du mich so hingebracht. Und die Verweise, die man innerhalb dieser Romane findet natürlich. Und jetzt natürlich noch mit dieses ganze Verweisnetzwerk, was du in deinem Buch aufmachst. Mit Green und Nickel. Und wir haben ja auch durch den literarischen Journalismus auch schon gelernt, wie die alle miteinander verbunden sind. Und Rainer Götz, die da Rollen spielen. Und Fauser und Kracht und alle anderen. Und dieser Schatz an Wissen und dieses Verstehen teilweise von Verweisen, die gegenseitig gemacht werden, ist halt einfach, macht total viel Spaß. Und da muss ich sagen, bin ich total dankbar für, dass du uns da reingezogen hast.
Oh. Klassentreffen.
Ja, und jetzt hier in diesem Buch nochmal diesen Wissensschatz erweitern konntest.
Ach, ihr seid die Besten. Also ich bin sehr froh, dass dieses Buch in der Welt ist und es würde niemals ohne Papierstau-Podcast existieren. Wie Robin gerade sagte, wir sind ja der Podcast, der es liebt, mit diesen Puzzle-Verweisstücken zu spielen. Bei Kracht ist so viel drin, diese Medieninszenierung, aber auch die Verweise auf viele andere Texte. Wir haben Nickel und Green genannt, da ist natürlich viel, viel mehr noch drin. Und in dem Buch kommen sie alle vor. Osler ist drin, Stuckrad-Barre, alle, die der Robin gerade genannt hat, sind drin und noch viel, viel, viel mehr Autoren aus aller Welt. Macht mit, seid dabei bei der großen Diskussion über Christian Kracht und die vielen Bedeutungsebenen seiner Texte, seiner Literatur. Wir freuen uns auf sein neues Buch, das bald herauskommen wird, das wir auch schon haben, das wir auch schon gelesen haben, über das wir nichts sagen dürfen, weil was sonst passiert, das könnt ihr auch in dem Buch hier nachlesen. Also ein großer Spaß und auch gar nicht so pervers, wie der Folgentitel vermuten lässt.
Ja, jetzt bleibt ja mir eigentlich nur noch eine Frage zu stellen und ich freue mich ganz besonders, heute diese Frage stellen zu können. Maike, wo und für wie viel kann man sich dieses Buch denn zulegen?
Travels with my mother, Untertitel Krachts Eurotrash im Spiegel von Nichols und Greens Travels with my aunt, ist erschienen. Bei unseren Freunden vom wissenschaftlichen Verlag Trier, Da kostet ein Buch 20 Euronen. Lest es, diskutiert mit.
Genau so sieht's aus.
Wir empfehlen es.
Ja. So, dann kommen wir doch mal zu unseren perversen Büchern dieser Folge. Wir müssen ja noch ein bisschen den Folgentitel bespielen.
Jetzt wird's pervers.
Ja, yeah, jetzt wird's pervers, Deluxe. Deswegen darf ich auch das erste Buch vorstellen, haha.
Hast du jetzt gesagt?
Das habe ich jetzt gesagt, das war... Das Buch, was ich heute mitgebracht habe, heißt Crash von J.G. Ballard. Dieses im Original 1973 erschienene Buch ist der erste Teil einer dystopischen Trilogie, in deren Zentrum eine Gruppe von Menschen steht, die sexuelle Erregung durch Autounfälle erleben und sich durch diese Erlebnisse entweder selbst erlebt und oder beobachtet in sexuellen Handlungen ausleben. So, das ist die Perversität. Kurz zum Autor: James Graham Ballard ist 1930 geboren und 2009 gestorben. Er war ein britischer Schriftsteller, dessen Werke sich durch eine große Bandbreite in der Auswahl der Genres Science-Fiction, zeitgenössischer Roman und experimentelle Literatur auszeichnen. Hier könnte man übrigens bei dem vorliegenden Buch auch viel darüber diskutieren, in welches Genre das passt, aber das heben wir uns für später auf. Viele seiner Romane und Erzählungen entwerfen Dystopien und Weltuntergangsszenarien, in denen Ballard den Zerfall der sozialen Strukturen und Bindungen angesichts des Untergangs beschreibt. Dabei geht es immer mal wieder um den Konflikt zwischen den Möglichkeiten einer radikalen Individualität und der Restloyalität gegenüber den verbleibenden gesellschaftlichen Normen. Seine wiederkehrenden Bilder und Motive wie karge und menschenleere Landschaften oder psychologische Auswirkungen von technologischen und sozialen Umwälzungen prägt sogar ein Adjektiv, das nennt sich Balladian. Nach seinem Namen. Kommen wir mal zu Crash. Der Roman spielt in England bzw. um London rum und beleuchtet die Ereignisse um den etwa 40-jährigen Ich-Erzähler James Ballard, nicht der Autor,
was?
Nicht verwechseln. Ja,
Das ist ja wie bei Eurotrash.
Oh mein Gott.
Oha, Autofiktion, was ist da los? Der lebt in einer etwas seltsamen Ehe mit seiner Frau Catherine. Die hat ständig mit verschiedenen LiebhaberInnen Sex, um danach mit James Sex zu haben und ihm dabei von den Ereignissen mit besagten LiebhaberInnen zu berichten. Seit längerer Zeit stagniert die Ehe jedoch und jedwede sexuelle Handlungen werden nicht mehr aus Zuneigung, sondern eher aus einem perversen Machtspiel heraus vollzogen. Bei der Fahrt zu seinem Arbeitsplatz gerät Ballard dann in einen brutalen Unfall, in dessen Verlauf er sich schlimme Verletzungen zuzieht. Der andere Wagen, mit dem Ballard zusammengeschossen ist, hatte zwei Passagiere, wobei der Fahrer direkt beim Aufprall verstorben ist, seine Frau, die Beifahrerin, jedoch nicht. Das wird später noch wichtig. Nach dem Unfall muss Ballard eine monatelange Physiotherapie machen und während dieser Zeit verspürt er immer wieder sexuelle Erregung, wenn er an den Unfall zurückdenkt, und auch seine Frau Catherine scheint auf einmal wieder mehr Interesse an ihm zu haben und seine Narben besonders gründlich zu liebkosen. Nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wird, lernt er den exzentrischen Arzt und Unfallliebhaber Dr. Robert Vaughan kennen, der obsessiv die Straßen, auf denen die meisten Unfälle passieren, überwacht, um möglichst schnell am Unfallort zu sein und dort Fotos für seine, in Anführungsstrichen, Sammlung zu schießen. Vaughan ist der Meinung, dass Autounfälle die beste Art für sexuelle Erregung seien und dass die unnatürliche Verschmelzung von Maschine und Mensch wieder zu einer natürlichen Ordnung führen würde. Vaughans große Obsession ist jedoch nicht nur Orgasmen durch Massenkaramoulagen, sondern vor allem der Tod von Elizabeth Taylor. Trotz dieser nicht nur perversen, no kink shaming, aber das geht echt zu weit, sondern auch moralisch verwerflichen Ideen, freundet sich Ballard schnell mit Vaughan an und entwickelt selbst eine Obsession für ihn, obwohl Vaughan der Beschreibung nach eher wenig mit Körperhygiene zu tun hat und auch sonst nicht unbedingt das ist, was man im Allgemeinen als angenehmen Zeitgenossen beschreiben würde.
Facts.
Als Bella dann ein Verhältnis mit der Überlebenden seines Autounfalls beginnt, drohen die Ereignisse vollends außer Kontrolle zu geraten. So, kommen wir mal zum Buch. Der Roman ist in 24 Kapitel unterteilt, die jeweils eine Szene bzw. Tagesabschnitt aus Bellards Leben wiedergeben. Wie bereits gesagt, wird dauerhaft aus Ballards Perspektive berichtet, wobei zumindest ich mir immer mal wieder die Frage gestellt habe, ob denn alles wirklich so ist, wie der Ich-Erzähler es darstellt, Stichwort unzuverlässiger Erzähler. Generell ist der Roman rückblickend erzählt, bedeutet, den Spannungsbogen, den ich hier gerade bei der Nacherzählung gezogen habe, ist so im Buch nicht vorhanden. Man könnte jetzt denken, dass dieser Aspekt dem Roman generell die Spannung entzieht, jedoch ist das nicht der Fall. Ballard, der Autor jetzt? Schafft es, die Lesenden richtig in die Geschichte mit reinzuziehen, in denen die Szenarien teilweise sehr detailliert geschildert werden, obwohl man dagegen eine natürliche Abneigung besitzt, wenn so Unfälle geschildert werden, wird man da trotzdem unweigerlich mit hineingezogen. Das liegt ehrlicherweise jedoch nicht an den Charakteren, die mir bis auf die beiden Protagonisten sehr spartanisch vorkamen und bis auf wenige Ausnahmen kaum Persönlichkeit entwickelt haben. Das ist jedoch auch so gewollt, dazu komme ich aber gleich noch. Jedoch sind dafür die Szenen, in denen Unfälle auf fast ekelerregende Weise sowohl erotisch als auch plastisch beschrieben werden, sodass man wenig Kreativität braucht, um sich diese Szenen vorzustellen, immer mit voll da reingezogen. Also es ist wirklich schon sehr, ja, also sehr bildlich, wie das hier auf den Leser eindrischt, nenne ich es mal. Auch die Sexszenen, an denen in diesem Roman nicht gespart wird, werden auf ähnliche Weise und sehr detailliert und fast wissenschaftlich geschildert, wodurch natürlich eine Parallele zu diesen Unfällen entsteht. Das Problem, was ich hier direkt mal ansprechen will, ist jedoch, dass diese Szenen, wie so oft bei transgressiver Literatur, einen gewissen Abnutzungseffekt besitzen. Das heißt, bei der ersten detaillierten Schilderung von Verkehrsunfällen oder extremem Sex ist man noch schockiert und teilweise betroffen, jedoch bei der 20. Szene nicht mehr so doll, sagt aber ja natürlich auch viel über uns aus, ne? Kommen wir mal zu den Themen des Romans, die extrem vielfältig sind und wegen denen wir hier gleich sicherlich noch diskutieren werden. Also Maike und ich, ich freue mich da schon drauf, aber ich will nicht vorgreifen. Um hier mal wissenschaftlich zu werden, die Personen des Romans sind fast alle symphorophil. Das bedeutet, sie erleben, wie schon gesagt, sexuelle Erregung durch Unfälle oder Katastrophen, wobei vor allem Warhen eine ausgeprägte Genitosymphorophilie hat.
Was wir hier heute wieder für Wörter lernen, ne? Der Bildungspodcast.
Wir nehmen den Bildungsauftrag auch ernst.
Die schönsten Fremdwörter für perverse Neigungen gibt's bei uns.
Genau. Das bedeutet, Warhen wird vor allem durch von Unfällen verstümmelten Geschlechtsorgane erregt. Ja, das kannte man vorher auch nicht. Vor allem die Emotion und Verschmelzung von Themen, die zwischen Angst, Metall, Lust, Gewalt, Sex, Technologie und Schmerz hin und her wechseln, sind hier sehr gut wiedergegeben und lassen einem ab und zu auch mal einen Schauer über den Rücken ziehen. Auch die amoralischen Themen, die ich gerade kurz angesprochen habe, sind hier zahlreich vertreten. Denn an sich will man ja niemanden King schämen, jedoch leben die ProtagonistInnen gerade gegen Ende nur noch für den Thrill und die kurze sexuelle Erregung und werden zu seelenlosen Adrenalin-Junkies. Dabei hat vor allem Warhen keine moralische Linie mehr und macht Fotos von Unfallopfern teilweise extrem nah, nähert sich ihnen auf sexuelle Weise und packt diese entstandenen Fotos dann in seine Erotiksammlung, wo er dann immer neue Szenarien erfindet, wo Unfälle und Menschen getötet werden, die ihn dann sexuell erregen. Ein letzter sehr wichtiger Punkt, den ich zwar schon angerissen, aber noch nicht besprochen habe, ist, dass Ballard, also der Autor, Roman eine Kritik am durch Kapitalismus und moderne Lebensweise hervorgerufenen Egoismus und Materialismus darstellt. Die normativen Regeln in dieser Gesellschaft weichen einem radikalen Individualismus, der durch eine übermenschliche Technologie und einen übertriebenen Fortschrittswahn unterfüttert wird, in diesem Fall die Autos. Auch in den Beschreibungen ist dieses Prinzip recht offensichtlich, da jegliche Naturdarstellung und Beschreibung sehr kurz gehalten oder gar nicht vorhanden sind. Diese werden durch minutiöse Beschreibung von Chrom, Stahl und anderen Autobauteilen und oder Körpern und Körperteilen ersetzt. Ballards Roman ist eine Parabel auf den modernen Menschen und eine Zeit, in der nur noch das eigene Wohl, die eigene Lust oder generell das eigene Empfinden im Vordergrund steht und alle anderen, in diesem Fall Personen, die durch Unfälle schwer verletzt oder sogar getötet werden, egal werden und alles nur noch der eigenen Lust dient. Ja. Dystopisch nenne ich sowas. Mir hat der Roman sehr gut gefallen. Also es ist schon harter Tobak, muss man sagen. Also diese minutiösen Beschreibungen sind schon hart auszuhalten. Aber ich finde, dass Ballard hier fast lyrisch teilweise agiert. Also es ist wirklich sehr poetisch, wie er das beschreibt und diese Hingabe und diese Emotionen, aber gleichzeitig eben auch diese Kritik an der Gesellschaft. Und natürlich ist das Ganze nicht so super realistisch. Also die crashen immer mal wieder irgendwo und niemanden stört das. Also von der Polizei werden sie auch nicht wirklich verfolgt. Also man merkt hier schon, dass es sich um so ein Konzept sozusagen handelt und dass man jetzt hier nicht mit Realismus kommen muss, aber das hat dem Buch, finde ich, gar keinen Abbruch getan. Also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Es ist, wie gesagt, harter Tobak, aber hat ja dann auch seine Sinnigkeit. Maike, stimmst du mir zu? Hast du Einwände?
Das ist so ein Roman, wo ich direkt sehe, warum er als Klassiker der transgressiven Literatur angesehen wird. Ich finde, dieser Roman ist fantastisch geschrieben. Und was ich auch sagen muss, ist, wir haben hier heute drei transgressive Romane. Einen finde ich widerlich, einen finde ich verstörend und einen finde ich unfassbar lustig. Und das ist dieser hier. Der ist einfach so drüber, dass ich mich auch königlich amüsiert habe. Klar sind all diese sozialkritischen Aussagen, die du beschrieben hast, Robin, die kann man da rauslesen. Aber es ist auch einfach, weil es so drüber ist, so unterhaltsam. Ich möchte hier nochmal die drei thematischen Eckpfeiler, um die es geht, ausführen. Zwei hast du auch schon angesprochen. Das ist nämlich Technologie und Sex und wie das hier verschmolzen wird. Gerade in diesen zahlreichen Sexszenen, die sind so gut geschrieben. Also Ballett hat selbst gesagt, das hier wäre der erste pornografische Roman, der auf Technologie basiert. Dem würde ich widersprechen, weil wer hiervon erregt wird, der hat ein Problem, möchte ich mal sagen. Das ist, sagen wir mal, interessant, ne? Gibt's aber, wie Robin eben ausgeführt hat. Interessant für mich war ästhetisch, dass hier alle Körperteile genau benannt werden. Also da geht es um Anus und Perineum und die Schamlippen und alle Körperteile werden benannt. Das wird sehr technisch beschrieben und findet dann meistens im Inneren eines Autos statt und wird dann verschmolzen. Auch die ganzen Körperflüssigkeiten, die fließen dann auf das Vinyl und das Armaturenbrett und diese technischen Apparaturen. Und der Körper als Apparat, das wird hier so ineinander geschoben, ästhetisch. Und das ist unglaublich gut gearbeitet, ganz fantastisch. Und was natürlich auch wichtig ist in dem Kontext, ist die Verbindung von Sex und Tod. Weil es geht natürlich um tödliche Autounfälle hier. Und die Verbindung von Sex und Tod, da werden wir ja gleich auch noch drüber sprechen. Die gute Annika hat uns da auch einen anderen Klassiker mitgebracht. Die kennen wir ja gerade aus der französischen transgressiven Literatur. Bataille, de Sade, da wird das alles verbunden. Hier hat auch Jean Baudrillard bei der Interpretation von Crash schon mitgemischt und hat gesagt, diese beschädigten Körper und die beschädigten Autos, die werden hier als gleichwertige Zeichen benutzt. Also neben der verrückten Geschichte, die man auch einfach für die verrückte Geschichte lesen kann, das ist sehr zugänglich geschrieben, das ist der am wenigsten komplexe Text, den wir heute überhaupt in der Show haben, kann man das auch wirklich auf ganz vielen Bedeutungsebenen lesen. Und ein anderer interessanter Aspekt ist, wie stark es hier auch um die Kultur von Stars und Sternchen geht. Robin hat schon gesagt, der Vaughn fantasiert von einem tödlichen Autounfall mit Elizabeth Taylor. Es geht aber auch um Jane Mansfield und James Dean, die ja wirklich in Autounfällen gestorben sind. Nicht umsonst ist Ballard, also der Erzähler Ballard, ein Werbefilmer. Es werden ganz viele Fotos gemacht, hat Robin auch schon ausgeführt. Also es geht um die mediale Dokumentation, es geht um pervertierte Formen von Dokumentation und Kunstwerken und Berühmtheit durch Tod und Verstümmelung. Das ist alles hier drin und es ist so faszinierend gearbeitet. Es ist wie so ein Fiebertraum, der aber ganz viele philosophische Untertöne hat. Da kann man bis zu Walter Benjamin kann man da argumentieren. Das hat mich sehr unterhalten, mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde es auch wahnsinnig intelligent. Und es gibt natürlich auch, möchten wir hier auch nicht verschweigen, eine Filmversion von David Cronenberg. Und erst letztens, vor gar nicht langer Zeit, hat in Cannes die Palme d'Or einen Film mit dem Titel Titan gewonnen, der mir auch sehr, sehr stark von Ballets Ideen inspiriert scheint. Also ein Wahnsinnsroman. Finde ich ganz toll. Ich bin großer Fan von J.G. Ballard's Crash.
Das ist schön. Das ist schön. Ich finde es auch toll, dass du nochmal diesen Voyeurismus erwähnt hast, der ja immer damit reinspielt und auch natürlich mit dieser Medienlandschaft gespiegelt, wo dann Reporter da hinkommen und die das eben für ihre sexuelle Befriedigung machen. Aber auch ja auf eine sehr unmoralische Art und Weise. Ja, es handelt sich ja dabei, was sie machen, um tatsächliche Verbrechen. Also die, gerade wenn die Crashs extra verursacht werden, mal auch dieses Gaffen, was sie machen, die ja teilweise wirklich sehr, gerade dieser Vaughan, wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Typ ist, der auch dann ständig mit den Körperflüssigkeitsflecken vom Vorabend durch die Gegend läuft und so. Also der scheint wirklich ein ganz unangenehmer Zeitgenosse zu sein. Trotzdem fallen einige dieser Leute dem ja total und sind gerade auch der Protagonist, der dem ja fast Sklaven, seelenlos hinterher rennt die ganze Zeit und immer weniger ja eigentlich Individualismus hat. Und eigentlich ist es ja das Gegenteil, dieser radikale Individualismus, so ich will Autounfälle verursachen, um mich selber gut zu fühlen. Wie die anderen sich dabei fühlen, ist mir eigentlich total egal. So. Und da rutscht er ja so langsam immer mal weiter rein in diese komische, düstere Welt. Und so wie der Vaughan das erzählt und so wie das auch teilweise geschildert wird, wird man ja da selber so ein bisschen mit reingezogen. So, natürlich glaubt man nie irgendwie, oh, Autounfälle sind total geil, aber so wie es geschildert wird, wirkt es irgendwie ehrlich, nenne ich es mal. Und das ist so dieses Erschreckende, so, ne? Diese Ehrlichkeit in dieser wirklich verdrehten, bizarren Welt.
Ja, und es geht ja auch ein Stück weit um die Überwindung der Beschränkungen des menschlichen Körpers und die Verschmelzung mit Technologie. Und da könnte man jetzt natürlich weiter denken und sagen, inwiefern sind wir da denn jetzt schon angekommen? Natürlich nicht in der Art und Weise, dass wir jetzt alle Autos sind. Das ist überhaupt nicht Transformers. Das ist überhaupt nicht, was ich hier meine.
Disney's Cars.
Nichts könnte weiter von Crash weg sein. Nein, aber wir hängen mittlerweile ja so stark als Menschen von Technologie ab, immer stärker, und versuchen unsere Beschränkungen mit Technologien wie KI zu überwinden. Ausweitung von Sensorik und auch von unserem eigenen Gehirn. Und so ein Stück weit wird das hier vorweggenommen und mit einer Entmenschlichung und mit dem Tod gleichgesetzt, mit dem Tod des Menschen. Und das ist klar, das ist hat ganz viele ernste Untertöne, die man heute noch mal ganz anders lesen kann, weil viele der Technologien, die wir heute haben, die gab es ja damals überhaupt nicht. Die treiben aber die Ideen, die Bellet damals schon hatte, weiter. Und gleichzeitig, ich kann es nicht genug betonen, ist dieses Buch halt einfach auch ein riesen Spaß. Man hat ja häufig sozialkritische Texte, die einem die ganze Zeit entgegenschreien, hallo, ich bin ein ernster sozialkritischer Text. Das hier ist ein ernster sozialkritischer Text.
Wo sind deine Lederflecken?
Genau.
Sonst verstehst du mich nicht.
Hol den Rotwein raus. Genau. Klar kann man hier mit Baudrillard und Benjamin und Dessart und weiß der Teufel was um die Ecke kommen, aber es ist auch einfach ein absoluter Wahnsinn. Man sitzt vollkommen sprachlos vor diesem Buch. Ich habe das schon vor Jahren gelesen, habe das jetzt für diese Show hier nochmal gelesen. Und ich war wieder vollkommen fasziniert von dem Text.
Ja, absolut. Ich kann dir da nur zustimmen, wie du auch gerade nochmal sehr gut gesagt hast, diese Entmenschlichung, die sieht man auch im Text, wo es immer weniger um die Körper der SexpartnerInnen geht und auch um den eigenen, sondern immer mehr um die Technologie, um die Verschmelzung, teilweise halt in diesen Formen von Narben, die dieses Aufeinanderprallen hinterlassen haben, die aber auch eigentlich wieder der Technologie gehören. Da geht es nicht mehr um den Menschen selbst, sondern nur noch um die Faszination, dieses Extrem.
Ja.
Also es ist wirklich toller. Ich finde, man kann auch super geil über diesen Text halt diskutieren. Hat man jetzt gerade vielleicht gehört, dass wir so hier eine gute Diskussion starten können, weil man einfach so viele Themen und Metaphern auch in diesem Buch noch finden kann. Da sind auch ganz viele so träumerische Bilder, nenne ich es mal, drin. Also es driftet manchmal so ein bisschen ab. Das fand ich auch total interessant. Da waren auch Bilder, die vergesse ich so schnell nicht, sage ich mal. Man lernt ja doch immer nicht aus, aber das ist halt ein Text, ja.
Robin, das macht mir jetzt Angst. Okay.
Ja, mir auch ein bisschen, deswegen. Es ist halt ein Text, der hängen bleibt. Und das ist was Wichtiges ist. Und da, es ist nicht nur pervers, es ist nicht nur extrem des Extremwillens, sondern es hat halt eben auch eine Grundmessage. Und es ist an sich halt auch, wie du es schon gesagt hast, auch ein Roman, der tatsächlich unterhält. Der nicht nur wegen seiner Aussage oder wegen seines experimentellen Daseins da ist, sondern halt auch wegen seiner Geschichte und wegen allen anderen, was literarisch halt so wichtig ist.
Annika, glaubst du, die Leute haben jetzt verstanden, dass wir das ein bisschen gut fanden?
Ja, ich denke schon. Also ich bin vor allem auch immer noch, das möchte ich mal kurz betonen, sehr begeistert auch von Robins Kurzvorstellung und diesen, nicht nur diesen tollen neuen Worten, die wir hier alle neu gelernt haben, sondern auch so kreative Sachen wie so, der ergötzt sich an, der hat einen Unfallopferfetisch oder irgendwie sowas. Also Dinge, die man auch gar nicht so unbedingt wissen will.
Ja, also auch die Natur des Fetisch kann man anhand von Crash, wenn man das möchte, sehr schön diskutieren, würde ich sagen.
Absolut. Wir können euch nur empfehlen, holt euch Crash von J.G. Ballard. Erschienen bei unseren FreundInnen vom Diaphanes Verlag. 20 Euro in der Hardcover-Variante und 16,99 Euro als digitale Version. Die Übersetzung hat Sabine Schulz gemacht. Jetzt kommen wir zum nächsten Buch. Oh, Leute, jetzt geht's hier richtig los. Wir kommen zu einem alten Bekannten, könnte man schon fast sagen. Und Maikes Buch, was hast du mitgebracht?
Wir reden in dieser Show einmal mehr über Dennis Cooper. Dennis Cooper ist einer der faszinierendsten Autoren, die weltweit derzeit überhaupt arbeiten. Ich habe Annika und Robin überzeugen können in einer vergangenen Folge, vielleicht erinnert ihr euch, sein Meisterwerk Die Schlampen zu besprechen und dachte mir schon, oh weia, ich würde wahnsinnig gern mit Annika und Robin drüber sprechen. Es kann aber sein, dass die mich hinterher aus dem Podcast werfen, weil Triggerwarnung für absolut alles. Aber ich hätte eigentlich wissen müssen, dass die zwei so perversen Kram total lieben, dass sie total darauf abgehen. Und als wir gesagt haben, hier, wir machen noch eine Folge über transgressive Literatur, kamen beide direkt an und sagen, oh, will ich noch einen Cooper lesen? Die traurige Nachricht zuerst, es gibt sehr, sehr wenig Dennis Cooper-Übersetzungen auf Deutsch, die man momentan einfach so kaufen kann. Grüße gehen raus an unsere Freunde vom Luftschacht Verlag, die sich da bemühen, Cooper zu übersetzen und vielleicht auch bald mal den George Miles Cycle übersetzen wollen. Warum ist dieser Cooper überhaupt so wichtig? Der wurde 1953 in Kalifornien geboren. Der kommt aus der Punk-Szene, hat angefangen mit Fanzines über Musikgruppen und ist sehr stark, ihr merkt, wir bleiben beim Thema heute, inspiriert von französischer transgressiver Literatur. Insbesondere Charles Baudelaire, aber auch Bataille, der Marquis de Sade, ist uns hier alles schon ein Begriff. Er wohnt auch mittlerweile hier in Paris, also bei mir um die Ecke in Paris. Und sein berühmtestes Werk ist der George Miles Cycle. Da geht es um einen früheren Freund und Liebhaber von ihm, der stark psychologisch beeinträchtigt war. Er hat Kontakt mit ihm verloren, hat immer gehofft, dass George Miles irgendwann den fünfteiligen, nach ihm bekannten Zyklus lesen würde und hat versucht, ihn zu finden, konnte es aber nicht. Er hat später herausgefunden, dass George Miles sich erschossen hat, bevor er überhaupt diesen Zyklus lesen konnte. Es gibt auch eine Coda, I Wished, ich wünschte, die gibt es auch auf Deutsch. Den Zyklus kann man momentan leider auf Deutsch nicht lesen. Es wäre aber allerhöchste Zeit, das zu tun. Das ist wirklich monumental für die postmoderne transgressive Literatur. Wir haben es jetzt schon gemerkt, das ist ähnlich wie der Ballad und der Bataille, zu dem wir noch kommen werden, kein Sozialrealismus, womit wir es hier zu tun haben, sondern das ist eine halluzinatorische Literatur, die sich mit psychosexuellen Fragen befasst. Es sind Albtraumlandschaften der Psyche, die hier aufgemacht werden. Es geht ganz stark um das Unterbewusste und die Hauptthemen, ihr ahnt es, sind Gewalt und Sex. Häufig kommen bei Cooper Kinder als Protagonisten vor, die ihn deswegen interessieren. Zum einen natürlich, weil seine große Inspiration George Miles schon in seiner Kindheit mit ihm befreundet war. Zum anderen aber auch, weil die Kinder der Welt der Erwachsenen ausgeliefert sind, weil sie keine Macht haben über die brutalen Strukturen der Erwachsenenwelt. Und das ist ein wichtiges Thema für Cooper, was das mit Kindern machen kann. Heute reden wir über Mein loser Faden. Worum geht's da? Das ist der erste Roman von Cooper, nachdem er den George Miles Cycle abgeschlossen hat. Und hier haben wir noch einen schönen Anknüpfungspunkt, denn man sieht, warum er und Bret Easton Ellis häufig in einem Atemzug genannt werden. Es geht hier um Entfremdung von der Gesellschaft und von sich selbst. Es geht um Sex, es geht um Gewalt und die Erfahrung von Teenagern, die hier in diesem Roman im Schatten des Columbine-Massakers leben. Es ist so ein kleines bisschen wie ein Larry Clark-Film, falls ihr sowas mal gesehen habt. Nur geschrieben von Dennis Cooper. Unser Protagonist und Erzähler ist ein Teenager mit dem Namen Larry, der schwer traumatisiert ist und den Bezug zur Realität ziemlich stark verloren hat. Also zu sagen, er ist ein unzuverlässiger Erzähler, wäre eine sehr starke Untertreibung. Das ist ein stark experimenteller Roman, der wirklich damit arbeitet, dass wir bis zum Ende kaum wissen, was überhaupt passiert. Also was passiert im Kopf von Larry und was passiert wirklich? Er wird von der Überzeugung getrieben, dass er einen Freund getötet hat, indem er ihn geschlagen hat. Später stellt sich dann raus, dass dieser Freund eigentlich Selbstmord begangen hat. Wir sehen auch hier George Miles Bezüge. Aber Larry hat nicht mehr die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen dem, was in seinem Kopf war es und was außen war es. Das ist der eine Tod, um den es hier geht. Der andere Tod, um den es hier geht, ist ein Mordauftrag, den er mit einem Freund erhält, von einem Neonazi einen anderen Teenager zu ermorden. Das ist also der Gewaltteil. Kommen wir zum Sexteil. Bei Cooper kommt ganz, ganz viel schwuler Sex vor und das hier ist eines der wenigen Bücher, die Homosexualität problematisieren. Normalerweise ist es ein bisschen wie in den meisten Fällen bei Bret Easton Ellis. Das sind Welten, wo Teenager und Männer homosexuell sind und das nicht als problematisch angesehen wird. Es geht seltenst bei diesen Autoren darum, dass sie damit ringen oder dass es von außen als problematisch oder falsch angesehen wird, dass sie diskriminiert werden. In diesem Buch geht es aber sehr stark darum, dass Larry verunsichert ist durch seine Sexualität. Das ist ein großes Motiv hier. Und die Vernachlässigung von Larry durch seine Eltern. Sein Vater stirbt an Krebs, während seine Mutter eine starke Alkoholikerin ist. Das ist eigentlich auch schon das, was man im Großen und Ganzen zu diesem Plot hier sagen kann. Wir haben die Konstellation der Teenager Larry und sein Bruder, die in der schwierigen familiären Situation leben, von denen es immer wieder heißt, sie hätten eine inzestuöse Beziehung. Ob dem so ist oder nicht, können wir gleich mal diskutieren, weil, wie gesagt, man kann sich auf nichts verlassen. Und eben diesen Mordplot, dass da jemand ermordet werden soll und Larry davon getrieben wird, dass er überzeugt ist, bereits jemanden ermordet zu haben. Das alles sehr halluzinatorisch. Ich habe so lange am Anfang über Cooper, sein Werk und seine Ästhetik gesprochen, weil diese Ästhetik hier den Plot überlagert. Das ist im Gegensatz zu Crash, ein Buch, das man nicht für den Plot liest. Da sitzt man sich nicht hin und lacht und sagt, haha, da hat er sich aber was Witziges ausgedacht, der gute Dennis. Sondern das ist wirklich ein Buch, das einen arbeiten lässt, das hochkomplex gestaltet ist und bei dem durchkommt, dass Dennis Cooper angefangen hat als Lyriker. Der hat früher Gedichte geschrieben und dieses Werk ist sehr, sehr nah an den Gedichten dran, hat wenig konstruierten Plot, dem man zum Spaß folgen kann und ist wirklich ein Sprachspiel, das sich mit psychologischen Phänomenen und Traumata befasst. Das ist jetzt mal das, was ich dazu sagen will. Denn ich möchte gerne von Annika und Robin hören, wie ihnen Dennis Coopers Mein loser Faden gefallen hat und was sie da rausziehen konnten, weil ich habe das Gefühl, 5 Leute, 6 Meinungen zu diesem Text. Annika, was ist deine Meinung?
du hast das schon ganz gut zusammengefasst und da kann ich eigentlich genau auch ganz gut ableiten, was mir an dem Buch gefallen hat und wo ich so ein bisschen meine ganz persönlichen Probleme oder Herausforderungen hatte, sagen wir es mal so. Also grundsätzlich, genau wie du sagst, da ist man schnell drin oder was heißt schnell drin? Man versteht ja relativ schnell, dass man da in einer Welt ist, in der irgendwas nicht stimmt oder in der ganz vieles zumindest nicht stimmt. Das zieht sich da ja durch, dieses, so wie du es beschrieben hast, so wie ich es auch empfunden habe, teilweise vielleicht auch traumartige. Wir haben ja auch so Geistermotive, die immer und immer und immer wieder auftauchen. Es werden auch ganz viele Bücher über Geister gelesen, was ich auch in dem Zusammenhang interessant fand. Das habe ich mir notiert, relativ früh. Sagt Larry an einer Stelle, ich denke gern, dass Bücher über den Tod heimlich vom Leben handeln. Und da habe ich natürlich dann besonders auch mal drauf geachtet, weil hier geht es natürlich ganz viel um Tod und Gewalt, alles, was du schon genannt hast. Auch vor dem Hintergrund Columbine fand ich das sehr interessant zusammengesetzt. Da ist es ja auch wieder dieses Kinderthema, also wie es von den aktuellen Nachrichten da auf den Text sich überträgt. Das ist ja das, was mir bei Dennis Coopers Die Schlampen auch schon so gut gefallen hat, dass dieser Text ja auch mehr oder weniger alterslos ist. Also das sind ja auch Dinge, die auch heute noch passieren, leider. Und es zeigt ja auch die große Bandbreite von Cooper, genau wie du sagst, das ist hier ein sehr, sehr lyrischer Text und das ist dann auch wieder so ein bisschen, wo ich halt die Herausforderung hatte, weil wirklich dieser Plot unzuverlässiger Erzähler hin oder her plus die, ja, das Trauma und die Folgen, dass sich da im Kopf was verschoben hat in der Wahrnehmung, man weiß gar nicht mehr selbst, was ist richtig, was ist falsch und das atmet man dann ja wirklich auch auf jeder Seite, aber ich fand es wirklich, also teilweise war es für mich tatsächlich zu verwirrend. Ich sag einfach mal, wie es ist. Ich bin jetzt mal ganz offen und bekenne. Also, weil es wirklich halt so viele Ebenen hatte, genau wie du geschildert hast, diese Frage der puren Gewalt, sage ich mal, diese interfamiliären Konflikte da, ganz besonders auch die Beziehung mit dem Bruder. Da hast du gesagt, da würdest du gerne mal drüber diskutieren. Für mich war das schon eine inzestuöse Beziehung, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so, sage ich mal, extrem war, wie Larry es sich in seinem Kopf zusammenfantasiert hat, haben ja schon, so habe ich zumindest gelesen, gewisse Handlungen stattgefunden. Und vielleicht ist es auch das, einfach dieser Inzest-Teil, der das für Larry auch nochmal extra schwer macht, diese eventuelle sein eventuelles Schwulsein überhaupt zuzulassen, gedanklich oder wie auch immer. Also das fand ich da auch so eine ganz interessante Komponente. Also das Buch bietet schon total viel, an dem man sich festklammern kann. Themen und Diskussionen, das steht völlig außer Frage. Es war mir halt unterm Strich dann doch nur ein bisschen zu lyrisch, gerade im Vergleich zu Die Schlampen, das ja durch sehr viele klare und auch verschiedene Textformen da eher so durchgegangen ist. Aber auch da wieder, das zeigt, wie vielfältig Cooper ist, ne? Also was für ein spannender Autor. Ich kann das von daher nur unterstreichen, dass unbedingt noch mehr übersetzt werden muss.
Robin, Willst du auch mehr Cooper lesen oder hat dieses Buch dich in den Wahnsinn getrieben?
Es hat mich in den Wahnsinn getrieben, aber ich würde trotzdem gerne noch was lesen.
Genau. Ich glaube, Dennis Cooper wäre begeistert von dieser Antwort.
Ja, das habe ich mir gedacht. Nein, hier ist wieder ein großer Spaß. Bei Dennis Cooper war das ja wie Schlampen auch schon so, dass man ganz oft gar nicht wusste, was ist denn ja jetzt Realität. Die haben sich alle gegenseitig widersprochen und viel war hinterher auch der Interpretation überlassen, wie man diese Text Passagen jetzt deutet, und so ist das hier bei Mein loser Faden ja auch, ne? Mein loser Faden, mein loser Story-Faden könnte das auch heißen.
Bam!
Ja, das war jetzt nur für den humoristischen Effekt. Ich finde das Buch trotzdem richtig gut. Und zwar genau deswegen, weil es diese Verwirrung, die ihr gerade so schön schon besprochen habt, ja eben literarisch abbildet, dieses, dass er nicht mehr genau weiß, wo er ist, weil er auch teilweise bestimmte Szenarien unterdrückt. Man weiß ja auch nicht wirklich, was ihm passiert ist oder was da wirklich vorgefallen ist. Jeder sagt irgendwas, alle sind sich nicht ganz einig und er weiß selber sowieso nicht, was los ist. Das Einzige, worauf Larry immer nur beruht, ist, dass er nicht schwul ist. Das sagt er ungefähr alle 2 Minuten, sagt er, ich bin auf jeden Fall nicht schwul, und wird dann sauer, wenn einer sagt, nee, stimmt ja gar nicht so. Und diese Gewalt und dieses Ablehnen seiner eigenen Sexualität, seiner eigenen Identität spielt ja immer wieder eine große Rolle, und eben auch diese Abspaltung durch seine ganzen Erinnerungslücken, die ja passieren. Also teilweise weiß man nicht mal, ob das wirklich stattfindet, weil dann ist es Nacht, dann sitzen die im Auto, auf einmal ist es Tag und man weiß nicht genau, ist da jetzt ein Szenenwechsel vorgekommen, hat er eine bestimmte Sache nur geträumt, teilweise träumt er bestimmte Art Sachen nur, wie auch immer. Also es ist schon ein Verweismotiv, wo man viel hingucken muss, und die anderen Charaktere, auf die ihr gerade schon eingegangen seid, zum Beispiel dieser Nazi oder, also fast alle sind ja auch irgendwie verwirrt und komisch auf ihre Art und Weise. Mhm. Also auch gerade wie Larry sich selber verhält, niemand mit Rationales würde sagen, ja, das ist voll normal, mit dem hänge ich ab. Nee, der ist total wahnsinnig teilweise, der Typ. Und aber alle anderen sind so, ja, ich bin genauso drauf. So. Und die sind halt alle irgendwie total neben der Spur, und zwar irgendwie im Kollektiv. Die einzige ist, glaube ich, seine Ex-Freundin, die da zwischendurch mal sagt, dass er übelst eine Schraube locker hat. Aber sonst gibt es da gar keine Stimme der Raison, die in irgendeiner Weise mal sagen würde, ey Leute, so geht das nicht. So, was ist denn mit euch? Wie Auftragsmörder? Was tötet irgendwelche Schüler? Und wollt eure eigenen Probleme auch gar nicht aufarbeiten? Auch die zu Hause existieren teilweise, die ja auch wirklich unter den Teppich gekehrt werden mit seinem toten Vater und der alkoholkranken Mutter. Das sind ja Themen, die gar nicht angesprochen werden. Es geht immer nur um diese fast fantasieartigen Eskapismus, den Larry sich selber erstellt, der in so fast so einer Traumwelt lebt. Und zwar nicht mal einer guten. Es ist auch noch eine schlechte Traumwelt. Also es ist wirklich so.
Eine Albtraumwelt.
Ja, ist alt, also wirklich. Und da wird man halt so ein bisschen mit reingezogen. Und auch dieses Verwirrende, man ist ja selber total verwirrt. Da sagt ja auch ständig, ich bin total verwirrt. Und ich als Leser bin genauso verwirrt. Aber das ist ja dann das, was Cooper machen wollte, glaube ich, auch den Leser durch dieses Labyrinth mit reinziehen. Und das hat er halt gemacht, weil man selber, wie Annika das gerade schon schön gesagt hat, total verwirrt ist.
Ja, also ich möchte hier wirklich nochmal, gerade vor dem Hintergrund, was ihr beide jetzt gesagt habt, meine Theorie unterstreichen, dass der Protagonist und Erzähler Larry heißt, weil es hier eine Beziehung gibt zu den Filmen von Larry Clark. Kids kennen wir vielleicht alle, aber hier vor allem Ken Park ist ein Film, an den ich ganz häufig denken musste, als ich dieses Buch gelesen habe. Weil in Kids und in Ken Park haben wir Teenager, die verwirrt sind, die ihre Sexualität erkunden und die keine Stütze von außen erfahren. Und das haben wir hier auch, das hast du jetzt auch nochmal gesagt, Robin. Die sind völlig außer Rand und Band, die haben keinen Halt in der Welt. Und die Erwachsenen, und das hier ist ja wie gesagt ein typisches Thema von Dennis Cooper, sind nicht willens oder in der Lage, diesen Kindern Halt zu geben. Wenn Erwachsene auftauchen, tauchen sie als Probleme auf. Mhm. Und das merkt man hier auch. Wir haben zwar einen Therapeuten, also das haben die Eltern schon gemerkt, dass ihre Kinder einen Therapeuten brauchen, aber der stellt halt permanent nur Fragen, 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 und es ist fast schon eine Parodie auf eine Therapie, was hier passiert. Und das ist, glaube ich, sehr interessant, das mal intertextuell zu untersuchen mit einem Larry Clark-Film. Das Buch hier hat irgendwie Verbindung zu so Harmony Korine-Drehbüchern. Wobei ich sagen muss, dass Dennis Cooper ein sehr, sehr viel besserer psychologischer Schreiber ist, als Harmony Korine das jemals sein könnte. Das hat mich wirklich fasziniert, insbesondere weil Dennis Cooper ja auch Regisseur ist. Also er ist ja auch Performance-Künstler, der macht ja ganz viel. Und wie hier dieses Thema des Teenager-Seins verarbeitet wird und dieses Trauma der Gewalt verarbeitet wird, fand ich echt spannend. Aber ich muss euch beiden auch recht geben. Das hier ist ja ein kleineres Werk von Cooper. Das ist jetzt nicht eines seiner Hauptwerke. Und das ist auch ein, würde ich mal sagen, besonders unzugängliches Werk von Cooper. Was nicht heißt, dass es schlecht ist. Im Gegenteil, ich finde auch, das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles, gutes Buch. Aber das schmökert man nicht einfach so weg. Es ist nicht so extrem, würde ich sagen, wie die zwei anderen Bücher, die wir heute im Programm haben. Wenn man was richtig Extremes von Cooper lesen will, würde ich Try auf eigene Gefahr jetzt hier mal nennen. Der Mittelteil des George Miles Cycle, das ist das härteste Buch, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Aber auch das hier ist eine Entscheidung, mein loser Faden von Dennis Cooper. Aber ich würde behaupten, es ist eine ganz gute Entscheidung.
Ich kann da nur zustimmen, ich fand's gut.
Ja. Also es war auf jeden Fall, wie gesagt, ganz, ganz anders. Aber gerade diese Themen, alles, was du geschildert hast, Michael, können wir eigentlich fast schon zum Bataille übergleiten. Teenager außer Kontrolle und überhaupt. Also das ist ja auch ein Thema.
Nicht hier spoilern, Annika.
Ja, das ist ja nicht ein Thema, was es jetzt erst dieser Tage gibt. Das wird ja immer mal wieder gerne angeführt, die Jugend von heute. Nein, nein, nein.
Ja, da bleibt mir natürlich noch die Frage zu stellen, wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen, liebe Maike?
Mein loser Faden von Dennis Cooper in einer Übersetzung von Raimund Varger ist erschienen bei unseren FreundInnen vom Luftschacht Verlag. Haben wir schon erwähnt, dass wir gerne mal den George Miles Cycle auf Deutsch lesen würden. Liebe Leute vom Luftschacht Verlag, tut uns doch den Gefallen.
Bis dahin, mein Luftschacht.
Das gebundene Buch von Mein loser Faden, das übrigens auch sehr schön ist, kostet 18 Euronen. Die keimfreie E-Book-Edition 8,99.
Ja, sehr schön. Damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge. Und Annika muss ja schon spoilern. Hier ist jetzt der Bataille. Und jetzt wird es
schon mehrfach erwähnt. Ich war nicht der erste Mal. Nein.
Ich wollte dich nur liebevoll necken, Annika.
Ach, danke, danke, danke. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und ja, dann lege ich mal los hier mit Georges Bataille und die Geschichte des Auges. Das ist nämlich die Geschichte, die ich euch jetzt hier vorstelle und über die ich gleich mit Maike diskutieren werde. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Wie auch über Georges Bataille an und für sich. Deswegen hier einmal ein kurzer Abriss. Der Name ist ja heute schon häufiger gefallen. Der gute Mann hat von 1897 bis 1962 gelebt und war einer der wichtigsten französischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Ein Surrealist, aber ich finde eigentlich auch so eine Art Renaissance-Mann, denn dieses Wissen unfassbar. Er hat nicht nur Poesie und Prosa verfasst, sondern auch ganz viele Studien, Artikel und Arbeiten zu allen möglichen Themen, sei es Politik, Ökonomie, Soziologie, Anthropologie, Sexualität natürlich, Kunstgeschichte, Philosophie und Artiologie. Wow, also das nur mal
um
so klein.
Der soll mal chillen, der Bruder, und jemand anderem mal das Feld überlassen.
Ja, und außerdem, Annika, möchte ich mal sagen, so einen kleinen Perversling wie den Schorschi, ne, den würden auch nur die Franzosen als Philosophen einstufen. Grüße an nos amis français, also.
Wunderbar. Der gute Schorschi hat aber noch so ein paar andere Sachen gemacht. Er hat unter anderem auch als Archivar und Bibliothekar gearbeitet. Das erwähne ich deswegen, weil da hat er sich so ein bisschen auch quasi als Superheld betätigt. Denn 1940, der Name fiel heute auch schon mal, als der gute alte Walter Benjamin vor den Nazis floh, hat Bataille sein Manuskript von seinem unvollendeten Das Passagenwerk vor den Nazis versteckt in der französischen Nationalbibliothek. Also auch noch ein Held. Was soll man da noch sagen? Das Ganze, muss man dazu wissen, ist gar nicht so selbstverständlich, denn Georges Bataille hatte eine sehr, sehr dramatische Kindheit mit viel Schmerz, die sich auch immer wieder in seinen Werken wiederfindet, auch in der Geschichte des Auges. Das werdet ihr gleich sehen. Der Vater, der ist nämlich schon, der war sehr, sehr stark syphiliskrank. Der ist ganz früh erblindet und wurde immer kränker. Georges hat ihn quasi ja vor seinen Augen krepieren sehen, muss man fast schon sagen, muss an unsäglichen Schmerzen gelitten haben. Und seine Mutter hingegen war schwer depressiv und Bataille und sein Bruder haben sie zweimal vor dem Selbstmord gerettet. Also das einmal, um zurechtzuruckeln, unter welchen Traumata Georges Bataille da schon früh gelitten hat. Und er hat diese Kindheitserinnerung also schon 1925 in einer ganz frühen Version von der Geschichte des Auges veröffentlicht. Da ging es also um diese traumatischen Folgen dieser Kindheitserlebnisse. Und das hat er so ein paar Freunden zu lesen gegeben. Und einer war Arzt und der hatte dann so ein bisschen Sorge, hat gesagt, Mensch, geh mal zum Psychoanalytiker, hat er dann auch gemacht. Und mit dessen Hilfe dann letzten Endes das hier Vorliegende, die Geschichte des Auges, geschrieben. Also ich finde, allein schon dieses Making-of der Geschichte ist so, ja, verrückt, wenn ich das mal so ein bisschen läppisch bezeichnen darf. Also das ist schon mal eine richtige Backstory. Jetzt gucken wir mal, worum es da überhaupt jetzt hier geht in dieser sagenumwobenen Geschichte. Teenager, das habe ich gerade eben schon gespoilert, also ein namenloser Erzähler, ein älterer Teenager, der sexuelle Erfahrungen mit seiner entfernten Cousine Simone sammelt. Die erkundigen sich beide so ein bisschen gegenseitig und auch andere und das klingt soweit ja vielleicht erstmal nach ganz unschuldigen Teenager-Spielchen. Aber weit gefehlt. Das wird sehr, sehr schnell extrem. Da wird dann also nicht nur mit Körperteilen, sondern auch mit Flüssigkeiten rumexperimentiert. Da werden andere junge Teenager, ältere Teenager dazu geholt und das Ganze endet dann in einer Orgie, die von Eltern gesprengt wird. Und die hübsche Marcel, auf die es der Erzähler und seine Freundin ganz besonders abgesehen haben, kommt in eine Irrenanstalt, in eine Psychiatrie und wird zwar dann gerettet, aber das Glück ist nur vor kurzer Dauer und es entspinnt sich dann ein wahnsinnig irrer Roadtrip, der den Erzähler und seine Freundin nach Spanien führt und die Perversitäten werden wirklich immer perverser. Sie münden in geistiger Verwirrtheit, Folter bis zum Tod und der Frage, was ein Ei, ein Augapfel und ein Hoden gemeinsam haben oder wo man sie alle hineinstecken kann. Denkt da mal drüber nach, aber vielleicht nicht zu lange. Ihr merkt schon, diese kleine Geschichte, die gerade mal etwas über 100 Seiten hat, eigentlich eher eine Novelle ist, da steckt einiges drin, nicht nur an Perversion, sondern halt auch an irrem Plot. Und das ist auch sehr, sehr rasant erzählt, in ganz kurzen, ineinander übergreifenden, also fast auch schon wieder überblendeten. Da sind wir wieder bei dem Thema fortwährend erzählten Kapiteln. Das liest sich wirklich wie so ein Stream auf Hardcore-Porno oder ein sehr in mehr als nur einer Hinsicht feuchter Traum. Und wenn man das jetzt gerade mal vor den Hintergrund von Batailles eigener Biografie liest und seines Kindheitstraumas und diesen ganzen Schlüssen, die er daraus gezogen hat, dann liest sich das ja nochmal extra unbehaglich. Also ich möchte den armen George sofort irgendwie in eine passende Therapie einweisen. Da gibt es einiges aufzuarbeiten und diese Geschichte, die Geschichte des Auges, die ist nicht nur eine Geschichte, sondern die steht auch so ein bisschen stellvertretend für viele Themen, die sich durch das große Werk von Bataille ziehen. Unter anderem halt auch seine Sicht auf Sexualität. Das ist ja diese erotische Erfahrung ist für ihn immer, hat auch immer was mit Tabu und mit der Überschreitung desselben zu tun und Erotik gleichgesetzt mit Schrecken, Entsetzen, Tod und Ekstase, das mündet dann in diesem körperlichen Exzess. Also platt gesagt, es wird hier in diesem Buch sehr, sehr eklig, wirklich sehr unangenehm, körperlich, Folter, sexuell, also auch hier wieder no Kinkshaming, aber das ist echt schon drüber. Und das ist halt so ein Thema, das sich durch Batailles Werk zieht, wie auch dieses grundsätzliche, dass die Momente wie Tod und Wahnsinn, also so gesellschaftlich eher unterdrückte Themen und Motive und Momente ans Licht geholt werden in seinen Werken, womit er sich dann auch so ein bisschen natürlich gegen dieses profitgierige und ausbeuterische Denken stellt. Lesen lässt sich dieses rund 100 Jahre alte Werk richtig gut, auch sprachlich. Also ich meine, klar, so ein paar andere Worte werden da schon gewählt, als das, was ihr da gerade in Crash gesehen habt. Das merkt man, aber es ist jetzt an keiner Stelle irgendwo, dass man groß verwirrt ist oder ähnliches. Inhaltlich, sage ich mal, war Bataille seiner Zeit weit voraus. Das zeigen nicht nur die popkulturellen Referenzen seines Werks, auch dieses Werks in vielen Songs und Filmen, sondern zum Beispiel diese Praktiken, die er hier in dem Buch damals beschreibt, die sind heute als Omarashi bekannt. Ihr seht, ich habe auch ein Fremdwort gelernt. Das ist ein japanischer Fetisch, bei dem es um das Zurückhalten des Urins oder um absichtliches Urinieren geht. Also auch das ist hier ein Thema in dem Buch. Da seht ihr nochmal, wo die Reise hingeht und fest steht, also die Franzosen bleiben pervers. Die französischen Klassiker haben immer in unseren perversen Folgen immer einen Dauerplatz, völlig zu Recht. Georges Bataille, also was für eine Geschichte, was für ein Mensch, was für ein Einfluss bis heute noch. Will ich wirklich zugeben, so ein bisschen angeekelt natürlich durchs Lesen. Ich habe es auch nicht alleine gelesen, habe ich mich nicht getraut. Ich habe es meinem Mann vorgelesen, während er in der Wanne lag und nicht fliehen konnte.
Schlau, Annika, schlau. Ne?
Ja, ja, das wollte ich mir nicht antun, so wie du damals, Robin, als dich der Desarte so verstört hat. Aber nichtsdestotrotz, das war ein sehr interessantes Erlebnis, hier nochmal einen neuen perversen Franzosen kennenzulernen. Maike, wie hat's dir gefallen, die Geschichte des Auges?
Vive la France, kann ich da nur sagen?
Oui, oui.
Ja, das ist crazy. Das ist wirklich, wie kommt man da drauf? Ein Buch, das einen ernsthaft verstört. Und wer unsere Show schon länger hört, weiß, dazu braucht es einiges. Einiges. Also da sind wirklich die 120 Tage von Sodom ein Kindergeburtstag gegen dieses Buch. Und wie du richtig gesagt hast, Annika, es ist extrem wichtig, die persönliche Geschichte von Georges Bataille zu kennen, um das, was hier passiert, interpretieren zu können. Also wir haben ja, die deutsche Übersetzung ist momentan nur erhältlich im Rahmen eines einer größeren Sammlung, das obszöne Werk. Und wenn man da andere Texte liest, wie Meine Mutter oder Madame Edouarda, kommt man zu ähnlichen Themen, die eben in der Familiengeschichte von Bataille wurzeln. Also er selber ist zum Katholizismus konvertiert und dann ist er wieder vom Katholizismus abgefallen. Also diese Themen von Frömmigkeit und Blasphemie als Gegensatz, die kommt immer wieder vor, diese religiösen Themen. Und natürlich von Krankheit und Sex durch seinen Vater, der an einer sexuell übertragbaren Krankheit gestorben ist. Also der Schrecken und Lust, was du auch gerade ausgeführt hast, das kommt immer und immer wieder vor. Und wird hier verarbeitet. Und das Interessante ist halt wirklich, dass das ein Text ist, der ernsthaft verstört und dann unglaublich viele andere Denker und Philosophen inspiriert hat, darüber Theorien aufzustellen, was gesagt werden sollte. Von Susan Sontag bis Roland Barthes haben da alle möglichen Leute Essays drüber geschrieben, wofür das Auge steht und was es mit dem Ei zu tun hat, dieses berühmte Ei, das hier in dem Text eine Rolle spielt, ist dann später in Venus as a Boy, dem Björk-Video zu sehen. Also wo es das überall hingeschafft hat. Faszinierend, einer dieser Texte, die, wenn man sie kennt, dazu führt, dass man in allen möglichen anderen Werken Referenzen auf den Text erkennt, die man da auch unter Umständen überhaupt nicht erwartet hätte. Und ein Kerntext der transgressiven Bewegung in Frankreich, ohne die es Leute wie Cooper überhaupt nicht gegeben hätte. Also mich hat dieser Text abgestoßen und fasziniert. Man sitzt davor und verzieht unwillkürlich das Gesicht, aber kann es auch nicht aus der Hand legen, weil man sich denkt, was denkt er sich als nächstes aus? Und eben diese interessanten Verbindungen von Überschreitung und Sex. Und dazu gibt es ja auch eine interessante Theorie, die auch mit Cooper in Verbindung steht. Ich habe eben darüber gesprochen, dass bei Cooper häufig Kinder und Teenager vorkommen als eine Gruppe von Menschen, die Erwachsenen ausgeliefert sind. Und so ein kleines bisschen ist es hier ja auch. Also wir haben hier Kinder, von denen erwartet wird, dass sie in die Gesellschaft hineinsozialisiert werden, dass sie sich an bestimmte moralische Standards und Verhaltensweisen halten. Und diese Kinder brechen alle Regeln der gepflegten französischen Gesellschaft, indem sie sich ihren Trieben hingeben und diese moralischen Standards ignorieren. Also die begehren quasi gegen das, was man Erziehung nennt, auf extremste Art und Weise auf und verstümmeln, ohne jetzt hier spoilern zu wollen, teilweise auch Figuren, die für Moral und gesellschaftliche Ordnung stehen. Und das ist natürlich auch ein Teil des Spaßes hier, dass es ein kleines bisschen schon eine Verbindung zu Pipi-Kaka-Humor hat und Kinder feiert, die sich der Moral entsagen, um es mal so zu formulieren. Ein wildes Ding, muss ich sagen, ganz wild.
Ja, ich finde es sehr schön, dass du jetzt gerade nochmal auf die Kinder eingegangen bist. Ich fand das gerade auch interessant, wenn man mal die Kinder auch nochmal in Spiegel setzt oder im Gegensatz setzt zu den wenigen Erwachsenenfiguren, die im Buch auftauchen. Die gibt es ja durchaus. Mhm. Also gerade ganz krass die Eltern, die werden ja überhaupt nicht für voll genommen. Also da wird, die haben auch Sex vor den Eltern, so drücke ich es jetzt mal ganz platt aus. Und später taucht dann noch so ein älterer Engländer auf, der gerne zuguckt, so möchte ich es mal formulieren. Und so ein bisschen am Rande mitmacht. Also die werden ja auch mehr oder weniger von denen komplett manipuliert und instrumentalisiert. Ja. Also das finde ich auch wirklich ganz, ganz, ganz stark an dem Buch. Und das macht es dann wirklich wieder, das merkt man ja auch beim Lesen, so zeitgeistig irgendwie. Und dann versteht man auch sofort, warum diese ganzen anderen berühmten Menschen aus der Literaturszene, die, von denen du ja schon ganz viele genannt hast, von denen wir wahrscheinlich jetzt noch hier eine halbe Stunde einfach Name-Dropping machen könnten, wer alles auf Partei schwört, dass die alle bis heute davon inspiriert werden. Also das, weil es liest sich dann trotzdem, auch wenn manche Körpersachen, ja, dann ist halt der Penis die Rute, so nach dem Motto, muss man wissen vorher. Also es liest sich dann teilweise auch ein bisschen wirklich wie ein Märchen. Aber immer noch halt die ganzen Themen, kannst du wirklich 1:1 auch 100 Jahre später noch spielen. Und das finde ich dann wieder so spannend. Und dann erklärt sich auch alles, dieses ganze Abgefreiere von Bataille. Sofort versteht man, was dahinter steckt.
Aber ich finde es spannend, dass du gerade nochmal die Sprache ansprichst, Annika. Finde ich super, weil hier kann man einen Vergleich zu Ballet ziehen. Ballet, der natürlich viel, viel später veröffentlicht hat und der natürlich auch versucht hat, Körper und Maschinen sprachlich gleichzusetzen, indem er die Körperteile direkt benennt. Aber das ist auch interessant, wenn man das mit kontemporären Texten über Sex, wie eben Greenwell, der wurde auch schon genannt, vergleicht. Weil ich finde, in diesen Beschreibungen liest sich Bataille manchmal wirklich anachronistisch. Und wenn man auf andere Texte guckt, wie Madame Edwarda, teilweise sogar frauenverachtend, wenn man die Ausdrücke anschaut, die er gerade für weibliche Körperteile verwendet.
Ja.
Also das hat Elemente der Herabsetzung, bei denen ich manchmal auch nicht weiß, ob die mit Absicht da sind oder ob das ein zeitgenössisches Symptom ist. Also da, das sind die Punkte, wo interessanterweise in diesen Worten rauskommt, dass dieser Text veraltet ist. Das könnte man zum Glück heute so nicht mehr machen.
Das stimmt, das stimmt. Also mit der Einschränkung gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe es auch auf das Zeitgenössische geschrieben, weil ja, Frauen doch nicht nur, aber in erster Linie eigentlich doch nur auf den Arsch reduziert werden. Sollte man vielleicht auch wissen.
Ja, und andere Wörter, die da verwendet werden, sind sehr viel wertender als das Wort Arsch. Heute sind hier krasse Wörter gefallen bei uns in der Show. Von lateinischen Fremdwörtern für Fetische bis hin zu genauen Benennungen anatomisch korrekt von Körperteilen, die hier normalerweise so nicht diskutiert werden. Mein lieber Mann, heute liefern wir ab.
Heute haben wir uns den Bildungsauftrag ganz fett auf die Stirn geschrieben.
Der Podcast, der wo das Niveau hebt.
Alles für den Dackel, alles für den Club. So, Annika, erzähl uns doch mal, wo und für wie viel man sich diese Geschichte bzw. dieses Buch zulegen kann.
Ganz genau. Maike hat es gerade schon erwähnt, die Geschichte des Auges von Georges Bataille erhaltet ihr in einer Sammlung. Und zwar das obszöne Werk. Da sind noch 4 weitere pornöse Erzählungen mit dabei. Es lohnt sich also zuzugreifen. Erschien im Rowohlt Verlag, übersetzt von Marion Lucco. Die hat noch ein Nachwort beigesteuert. Und erhältlich das Ganze als Taschenbuch für 16 Euro.
Sehr schön. Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen. Und zwar dem Ende.
Oh. Ich hätte so gerne noch mehr perverse Texte mit euch besprochen.
Vielleicht machen wir das ja in der Zukunft nochmal irgendwann. Yeah. Ihr kennt uns. Perversitäten lieben wir. Und Papierstopp-Podcast auch, deswegen ist ja ein Selbstläufer. So, wir sind aber in 2 Wochen mit einer neuen Folge wieder am Start. Bis dahin, liebe Leute, bleibt uns nur noch zu sagen, wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß. Wir hoffen, ihr bleibt gesund, lest was Gutes. Bleibt so cool, wie ihr seid. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss.
Tschüss.